Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Spätestens seit Sonntagabend bewegt sich die fußballerische Melodie in Deutschland zwischen Abgesang auf die Spannung in der Bundesliga und Loblied auf den FC Bayern München. Mal schauen, welchen Ton wir heute anschlagen. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Her mit der Kugel.
Die Fußball-Bundesliga.
Und mit dabei, wie ihr es gewohnt seid, auch heute wieder Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter zu finden unter @cc_Eckner. Hallo.
Servus.
Und Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter @ramc. Servus.
Grüß dich.
Ja, es geht natürlich um das Topspiel heute, um den Kracher, um den ewigen Klassiker, um dieses legendäre Fußballspiel Bayern gegen Dortmund. Aber nicht nur darüber sprechen wir, sondern wir werden auch so ein kleines Zwischenfazit ziehen nach einem Viertel der Saison, das ja jetzt fast gespielt ist vor der Länderspielpause. Bietet sich auf jeden Fall an. Aber wir fangen natürlich an mit dem Spiel am Sonntagabend Bayern München gegen Borussia Dortmund 5:1 und ich gebe euch beiden jetzt gleich mal die schwere Aufgabe, bevor wir in die Diskussion und in die Analyse und sonst was reingehen, den Hauptgrund für diesen deutlichen Bayern-Sieg zu nennen und zwar kurz und knackig. Christopher.
Die individuelle Qualität von Boateng.
Bam!
Viel ausgemacht.
Bam! Genauso habe ich mir das vorgestellt, knackiger geht's nicht. Konstantin?
Taktisches Wischiwaschi von Dortmund.
Oh, da kommt gleich die Dortmund-Kritik. Also einmal schon so ein kleines Loblied von Christopher auf den Kaiser, wie er jetzt vielleicht dann doch nicht genannt wird, weil Pep Guardiola das wieder verbietet. Die Pässe von Boateng und ja, dann Konstantin aber auch ein Outcoachen dann von Guardiola über Tuchel, oder? Sehe ich das richtig?
Kann man so sagen, natürlich. Muss man natürlich die Frage stellen, ob es so schwer war an dem Tag, dann Dortmund oder Tuchel irgendwie zu outcoachen. Das war nämlich nicht unbedingt das Dortmund, was man jetzt bisher in der Saison gesehen hat. War etwas in meinen Augen von Mutlosigkeit geprägt. Egal, ob da vielleicht jemand wie Schmelzer verletzt war, was natürlich nicht so gut ist für die Abwehr, aber trotzdem, allein die Startaufstellung hat es eigentlich schon angedeutet, wo man quasi ohne richtigen Mittelstürmer gespielt hat anfangs. Bis hin dann eben auch dazu, dass man nicht auf Boatengs, also auf die Umstellung der Bayern reagiert hat, dass dann eben Boateng im Zentrum gespielt hat, dass man da eigentlich abgewartet hat und dann wurde man beim 1-0 überrascht. Und in meinen Augen nach dem 1-0 war das Spiel noch nicht gelaufen natürlich. Klar, man stand jetzt 2:1 zur Halbzeit. Allerdings muss man normalerweise in so einer Partie, und das wissen wir aus den Klopp-Jahren, wo Dortmund ja meistens gut aussah gegen Bayern, muss man entweder lange das 0-0 halten oder selber in Führung gehen. Denn nach dem Rückstand wird es dann meistens sehr, sehr schwer und das hat natürlich dann Dortmund irgendwann, also spätestens in der zweiten Halbzeit hat man es sehr offensichtlich gesehen, bei einem 3-1 dann muss man aufmachen und dann ist eigentlich alles zu spät.
Ja, dann aus deiner Sicht der BVB zu mutlos, zu ängstlich, auch bei der Aufstellung her zu viel Reaktion auf die Qualitäten der Bayern. Wie hättest du die, die zur Verfügung gestanden haben, Schmelzer war ja verletzt, wie hättest du aufgestellt, hättest du Sokratis eher ins Zentrum gepackt und Piszczek auf Rechtsverteidiger oder was hättest du gemacht?
Also ich habe schon erwartet, dass es quasi einen Verteidiger mehr gibt, also quasi einen Verteidiger, der etwas tiefer steht oder mehr defensiv ausgerichtet ist auf den Außen, also das war ja in dem Sinne jetzt Sokratis gegen Douglas Costa, ich hatte aber eher damit gerechnet, dass Sokratis vielleicht im Zentrum spielt und dass es dann quasi eine Dreierkette gibt, wenn Dortmund den Ball besitzt, dass Sokratis dann ein bisschen rausrückt und dann eben schon öfters gegen Douglas Costa spielen wird, aber eben nicht direkt jetzt als Außenverteidiger auf ihn abgestellt wird, sondern dass man schon mit zwei klaren Außenverteidigern spielt. Mein Park war ja auch noch möglich gewesen als Linksverteidiger, als Option. Ginter wurde jetzt einfach rausgenommen. Kann ich einerseits nachvollziehen, weil er defensiv dann doch einige Schwächen hat, aber die Viererkette ist jetzt nur ein Problem eigentlich. In meinen Augen war es eher schwieriger, dass man eben, oder eher problematischer, dass man eben mit drei Sechsern anfangs gespielt hat und mit drei zentralen Spielern, die doch auch mehr auf Absicherung aus waren. Plus eben auch diese Situation, dass Mkhitaryan und Aubameyang so als Art Doppelspitze gespielt haben, aber eben sehr breit und sehr weit außen. Aubameyang war ja anfangs mehr rechts außen als Sturmspitze, nur einzelne Aktionen waren ja an der Spitze von ihm, also die eine Aktion, wo er da die gelbe Karte gegen Alaba zum Beispiel gezogen hat. War meines Erachtens war das Aubameyang gewesen. Aber ansonsten war da eben wenig offensive Präsenz, die man hätte auch ausspielen können. Das hat mich etwas gestört. und zum Zweiten eben dann die ganze Diskussion, die jetzt auch im Nachgang aufkam, wo ja auch Tuchel und Hummels irgendwie sich gegenseitig jetzt widersprechen. Das ist, wie reagiert man eben auf lange Alonso, auf lange Alonso-Bälle nicht, aber auf lange Boateng-Bälle vor allem. Mhm. Alonso wurde ja von Kagawa aus dem Spiel genommen. Tuchel sagt auf der Pressekonferenz, ja, wir müssen dann absinken, hat er es genannt. Kann man abkippen nennen, kann man zurückfallen lassen, nennen wie auch immer. Also er meint, wenn Boateng ihm am Ball ist, den kann man nicht immer pressen, man kann nicht immer rausrücken und da Druck ausüben, so dass man ihn stoppt, weil er auch relativ stark ist gegen Pressing. Also muss man eben mit der Viererkette und eigentlich auch mit dem Mittelfeld davor, also mit den Sechsern, eben sich zurückfallen lassen und sozusagen den Raum zwischen eigenem Tor und eigener Viererkette eng machen. Ja. Hummels wiederum sagt nach dem Spiel, er war überrascht, dass kein Druck auf Boateng und Alonso ausgeübt wurde und es war angeblich seiner Meinung nach die taktische Ausrichtung, dass man eben Alaba und Boateng beispielsweise unter Druck setzt. Jetzt wäre natürlich mal interessant zu wissen, wer jetzt recht hat.
Bevor wir nochmal auch auf diese weiten Bälle kommen und auf diese Situationen, die ja das Spiel mit entschieden haben, Christopher, vielleicht nochmal ganz kurz von dir auch. Hast du die Dortmunder auch so schlecht gesehen wie Konstantin und auch so schlecht eingestellt oder einfach die Bayern so stark ab einer gewissen Zeit zumindest? Denn in den ersten 10, 15 Minuten hat der BVB ja eigentlich recht dominant gespielt und recht mutig. Also da war von diesem ängstlichen nichts zu sehen, hinten raus dann natürlich schon.
Ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, wie der BVB reagiert hatte. Mit der zusätzlichen Verdichtung des Mittelfeldes haben sie es eigentlich ganz gut in den Griff bekommen. Dass Bayern am eigenen Chancen kreieren, ja, de facto gehindert wurde. Da gab es ja eigentlich bis zu dem 1-0 gab es ja in dem Sinne keine wirklichen guten Torchancen. Auch dass Kagawa gegen Alonso relativ gut stand und Mkhitaryan, Boateng zum Anfang, als er noch rechter Innenverteidiger, also rechts, der die rechte Rolle in der Dreierkette gespielt hatte, ja auch noch sehr gut aus dem Spiel genommen hatte, gab es auch keine langen Diagonalbälle auf Costa. Also diese Angst, die es ja mehr oder weniger immer wieder gab bisher oder gibt, ist, dass mehr ein langer Diagonalball oder ein weiter Ball auf Costa kommt und der dann ins 1 gegen 1 gegen den Außenverteidiger ziehen kann, dass diese Spielvariante gab es ja eigentlich gar nicht, sondern was ja eigentlich eher immer zu sehen war, waren dann Versuche so über Lahm und Götze die rechte Seite zu überladen und dann irgendwie mit halbgaren Flanken versuchen, Chancen herauszuspielen. Das hat Dortmund eigentlich relativ gut verteidigt. Und im Umkehrschluss auch das eigene Umschaltspiel war ja gar nicht so schlecht. Das ist ja dann eigentlich eher immer so im letzten Moment irgendwie nur so von Bayern noch verteidigt worden. Gerade Alaba hat ja nach der frühen gelben Karte dann sich ganz gut gefangen und hatte relativ viele Zweikämpfe auch gegen Aubameyang auf der aus der Bayern-Sicht dann linken Abwehrseite gewonnen, gleichzeitig Martinez und Boateng auch mit relativ vielen guten Aktionen. Aber an sich jetzt vom reinen taktischen Herangehen fand ich Dortmund jetzt nicht so schlecht. Sicherlich ein bisschen überlegter, vielleicht auch ein Hauch zu defensiv vielleicht, das könnte man, glaube ich, im Einzelfall dann nochmal diskutieren. Aber jetzt von der reinen Grundausrichtung her war das sicherlich ganz in Ordnung.
Dann haben wir aber diese weiten Bälle. Also beim 1-0 das Ding auf Müller, Bürki kommt raus, sieht da sicherlich nicht ganz gut aus, aber das musst du vorher besser verteidigen, finde ich zumindest. Und beim 3-1, ja gleich nach der Pause, als Dortmund so ein bisschen wieder drin war in der Partie mit dem Anschlusstreffer von Aubameyang, da sage ich auch, dass Bürki einfach weiter rauskommen muss und das eigentlich klären muss da am 16 Meter. Also ich glaube, auf der anderen Seite wäre so ein Ding nicht gefallen, weil Neuer weiter draußen war. Aber egal, man weiß doch eigentlich, oder auch in Dortmund, Konstantin, muss man doch eigentlich wissen, dass Boateng diese weiten Bälle spielen kann. Und trotzdem, und dass Lewandowski und Müller sie dann auch verarbeiten können, auf der anderen Seite, trotzdem passiert sowas. Genauso wie übrigens, ja, das Dortmunder Tor, eingeleitet über den linken Halbraum und dann zu Ende gespielt über rechts, beziehungsweise vorbereitet über rechts gefallen ist. Also, zwei Sachen, die man eigentlich als Gegner wissen müsste, trotzdem haben sie sich nicht verteidigt gekriegt jeweils. Was ist da beim BVB schiefgelaufen bei den beiden Gegentoren zum 1-0 und zum 3-1?
Na, wie jetzt eigentlich schon angesprochen, es gab keine klare Strategie dagegen. Also es wurde weder hoch gepresst, also so hoch gepresst, dass eben Boateng beispielsweise direkt angelaufen wurde, direkt bewacht wurde, dass er eben den Ball nicht spielen kann. Das passierte nicht. Beispielsweise vor dem 1-0 blieb Kagawa eben laut seiner Anweisung an Alonso hängen. Da sage ich persönlich, er muss da eigentlich eher an Boateng hängen bleiben als an Alonso. ich würde sogar so weit gehen, ein Pass auf Alonso ist viel weniger gefährlich für Dortmund als ein freier Boateng im Zentrum.
Dann grundsätzlich schon diese Herangehensweise der Kagawa gegen Xabi Alonso pressen zu lassen, falsch? Oder einfach in der Situation, wenn die Bayern dann aufbauen über die Innenverteidiger oder über die Dreierkette, über Boateng?
Dass der Ansatz war so lange richtig gewesen, bis Pep Guardiola dann Martinez und Boateng gewechselt hat. Mhm. Also dass dann eben Boateng von rechts als rechter Halbverteidiger dann ins Zentrum gegangen ist. In dem Moment, das war so 20. Minute ungefähr. Ich habe mir die Statistik dann nochmal angeschaut. Sein erster langer Ball kam, glaube ich, in der 22. Minute. Also es war natürlich relativ knapp vorm Tor dann selber, das war in der 25., aber eigentlich in dem Moment hätte man reagieren müssen. Anfangs war die Idee schon gut gewesen, Alonso zu decken. Martinez ist nicht unbedingt einer, der kann auch relativ gute halblange Bälle spielen, aber er macht das doch eher selten, versucht es dann vielleicht doch eher mit kürzeren Aufbaupässen. Man hat Alonso ausgeschaltet, Thiago musste sich fallen lassen, beispielsweise im Aufbau dadurch. Also das, der anfängliche Ansatz war gut gewesen. Aber dann hat man eben nicht reagiert schnell genug. Man hätte sofort eigentlich reagieren müssen. Doch, um es vielleicht noch zu Ende zu führen, man muss aber nicht unbedingt jetzt hochpressen. Man kann natürlich, wie auch schon angesprochen, eben die Variante wählen, die dann auch Tuchel auf der PK gesagt hat. Man muss dann eben sich tief zurückfallen lassen mit der eigenen Viererkette, weil man mit beispielsweise Hummels einen relativ langsamen Innenverteidiger hat. Auch Bender ist jetzt nicht unbedingt so der schnellste zentrale Abwehrspieler. Das ist klar, dass die natürlich Laufduelle verlieren werden, wenn dann auch noch ein Angreifer dann mit vollem Tempo auf sie zugelaufen kommt, beziehungsweise an der über die Abseitsgrenze hinüberläuft. Also man muss sich entscheiden. Nur das Problem war, Dortmund hat was Halbgares gemacht. Quasi weder das eine noch das andere. Und das ist das große Problem. Man muss sich dann für einen etwas radikaleren Ansatz entscheiden. Und deshalb werfe ich Dortmund zumindest ansatzweise ein bisschen, nicht Mutlosigkeit, aber irgendwie Orientierungslosigkeit.
Es war auch eine komische Mischung aus Mutlosigkeit und Mut dann auch wieder, denn eigentlich ist es ja mutig, mit der Viererkette so hoch zu stehen, nur halt dann wieder zu mutig in dem Fall, beziehungsweise nee, halt irgendwie...
Ist es dumm,
ja, okay, gut. Aber es ist zumindest, es zeigt zumindest, okay, wir wollen da auch, wir wollen eben dagegen halten und wollen auch, wir wollen euch da, eigentlich musst du ja, wenn du mit der Viererkette hochstehst, dann ist es ja ein Zeichen, dass du den Gegner unter Druck setzt, weil der Rest natürlich auch höher steht, aber das war nicht der Fall. Also es war eher ein Durcheinander.
Was ich eben angesprochen hatte, auch zwischen Tuchel und Hummels jetzt. Also irgendwie haben da verschiedene Leute verschiedene Pläne verfolgt. Also einerseits irgendwie hat der Abwehrchef gemeint, wir müssen hoch rausschieben, vorn muss gepresst werden, ganz eben bis auf Boateng gepresst werden. Aber die vordersten Spieler haben also die Nachricht nicht mitbekommen, weil sie mehr oder weniger den Plan verfolgt haben, den Tuchel wahrscheinlich vorher ausgegeben hat, sprich Kagawa deckt Alonso beispielsweise. Aubameyang und Mkhitaryan stehen breit auf den Halbverteidigern. So, also eins hat nicht zum anderen gepasst. Und ich sag mal, man kann jetzt sagen, eine Viererkette rausschieben ist mutig, nur dann ist Stuttgart auch mutig, die in dieser Saison, die schieben auch immer weit raus. Nur wenn ich natürlich dann trotzdem Löcher lasse, die der Gegner bespielen kann, dann nützt mir Mut nichts, weil ich dann trotzdem keine Punkte kriege. Und in dem Fall gestern war es ein Topspiel gewesen, da warte ich zumindest dann an der Stelle etwas mehr vom BVB. Wer jetzt am Ende schuld ist, wer quasi jetzt irgendwie die Anweisung nicht verfolgt hat oder wer die Umstellung nicht vorgenommen hat oder wie auch immer, das muss dann intern geklärt werden. Das ist jetzt eine Frage, da kann man jetzt keinen Schuldigen ausmachen, aber wo ich sagen muss, Hummels spielt hier in der Situation in meinen Augen eine komische Rolle, denn nicht nur, dass er wieder auf andere zeigt mit dem Finger, sondern irgendwie widerspricht er hier Tuchel. Ich weiß nicht, was da abgelaufen ist, aber ich weiß nicht, es war jetzt quasi zeitgleich, die Interviews dann nach dem Spiel, aber normalerweise hat der Trainer am Ende mal recht.
Christoph, muss ich auch dazu sagen, vielleicht nochmal einen Punkt nochmal einzuwerfen. Die Bälle von Boateng waren natürlich auch überragend gespielt, genau zwischen diese Schnittstelle, zwischen Abwehrlinie und dem Strafraum der 16-Meter-Kante, wo es einfach auch für den Tormann unheimlich schwierig wird, dann zu reagieren. Deswegen würde ich jetzt zum Beispiel beim ersten Tor wirklich gar keinen Vorwurf machen.
Nee, aber beim dritten, da muss er doch irgendwie... Also ich habe mir gedacht, wo ist er? Und der klebt immer noch auf der Linie, als Lewandowski den natürlich auch überragend am 16er annimmt, mit einem Kontakt. Und der Ball liegt genau danach dort, wo er liegen muss. Das aus vollem Tempo, aber also beim dritten...
Da hätte es ist echt immer ein bisschen schwierig zu entscheiden, weil wenn er rausgeht und wie beim 1-0, da war es halt auch schon spitz auf Knopf, dass er Müller halt umrennt, dann spielst du das zu 10 zu Ende, dann ist es auch blöd.
Ja. Vor allem war er bei dem ersten Tor dann schon aus dem Strafraum raus, hat jetzt sogar die Hände weggenommen. Ja. Zumindest an der Grenze, weil er Angst hatte, dass er dann eben mit der Hand an den Ball kommt und dann gibt es eine rote Karte. auch da ist wieder so ein Punkt. Ich meine, ich kann natürlich jetzt sagen, ja, wir spielen mit hoher Viererkette und der Torhüter muss dann einfach rauskommen. Dann muss ich aber auch sicher sein, dass der Torwart, wenn er rauskommt, dass mein Torhüter das kann. Also quasi solche langen Flugbälle auch dann mal aus vollem Lauf zu klären, à la Neuer. Wenn ich mir aber nicht hundertprozentig sicher bin, dass er das kann, wenn er sich vielleicht auch selber nicht hundertprozentig sicher ist, dass er das kann, dann lasse ich das. Dann kann ich das eben nicht machen, ganz einfach. Ich meine, ich kann jetzt nicht einfach Bürki dazu zwingen, wie Neuer oder David de Rea zu spielen, sondern Bürki spielt jetzt erstmal wie Bürki. Das kann man sicherlich trainieren, aber da macht man jetzt nicht vor dem Topspiel, kann man jetzt nicht einfach sagen, Bürki, schau dir ein paar Neuer-Videos an, du spielst jetzt wie er. Also ja, also deshalb mache ich ihm nur partiell einen Vorwurf, denn er hat wahrscheinlich dann schon in dem Moment das getan, was er noch am besten kann, eher sich zurückzuhalten, vielleicht nicht unbedingt rauszulaufen, weil bei beiden Aktionen, wo er rausgelaufen ist, hat er nicht die beste Figur gemacht, sondern hat auch ein bisschen erinnert an Leno bei dem Dortmund-Spiel, also Bayer Leverkusen bei Dortmund.
Das war auch so ein gleicher Angriff.
Ja. Eben. Aber du musst ja dann auch als Torwart ab einem gewissen Zeitpunkt schaust du halt aus wie ein Hampelmann, weil du halt einfach entweder, weil du nicht an den Ball kommst und dann kannst du entweder halt den Stürmer entweder mit der Hand am Ball gehen, wenn du außerhalb des 16er bist, oder du musst halt dann auf den Stürmer gehen und dann ist es halt meistens oder sowieso rot und wahrscheinlich noch ein Elfmeter dazu. Und dann, also wenn du halt nicht rauskommst, wenn das Timing halt nicht passt, dann machst du dich irgendwie zum Affen als Torwart in der Situation.
Ist ja Neuer auch schon passiert, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Also ja. Er hat ja auch schon manches Mal in solchen Aktionen dann auch verhauen, dass er dann manchmal einen Ball vorbeigeschlagen ist oder vorbeigesprungen ist. Nur seine Erfolgsquote bei diesen Aktionen ist trotz allem im internationalen Fußball gesehen herausragend. Und andere Torhüter versuchen es dann eben erst gar nicht, weil sie vielleicht, ich meine, ist auch ein Bürki, auch wenn er noch nicht so alt ist, noch nicht ganz so viel Erfahrung vielleicht hat, aber trotzdem auch schon auf einem gewissen Niveau mittlerweile trotzdem Spiele gesammelt hat, der weiß auch, was der, oder ich denke, der kann gut einschätzen, was er kann, was er nicht kann. Und wenn er eben dann meint, ich rede aus und versuche den Ball vielleicht wegzuschlagen, dann kann ich das auch in gewisser Weise nachsehen. Also, ja.
Christopher, du hast jetzt schon anklingen lassen, dass die Bayern das ja auch nicht so schlecht gespielt haben. Da haben wir viel über die Fehler des BVB gesprochen und über die falsche taktische Einstellung vielleicht, aber ja, diese weiten Bälle von Boateng hast du schon rausgehoben. Was mir aufgefallen ist, viel ist über die Außen der Bayern vorher gesprochen worden und die Gefahr, die Douglas Costa zum Beispiel gegen Ginter ausstrahlen könnte. Jetzt sind aber die ersten drei Tore, und das dritte war ja schon so ein richtiger Knapppunkt, durchs Zentrum gefallen, also die zwei weiten Bälle durchs Zentrum und auch vor dem Elfmeter ist Lahme durchs Zentrum marschiert. Woran lag das, dass da das Zentrum so offen war? Hat das auch damit zu tun, dass sich der BVB so ein bisschen auf die Gefahrenherde, auf den Flügeln konzentriert hat?
Einerseits ja, andererseits war der BVB auch teilweise extrem offen in den eigenen Offensivaktionen. Also da hat dann die Absicherung dann nicht mehr gepasst. Also meistens war es dann Kagawa und Castro, die vielleicht ein Stück zu hoch standen und dann den Raum geöffnet haben. Gleichzeitig war Weigl dann häufig auch mal zu passiv. Das ist vielleicht beim 3-1 so ein bisschen aufgefallen, als ich glaube, Aubameyang gegen Boateng versucht hat, den Ball noch zu erobern. Kommt nicht so richtig ins Pressing und normal als dann holt der Boateng aus zum Kick-Off, weil das ist ja, der Ball war irgendwie gefühlt 20 Meter hoch. Und selbst da war immer noch Chance dafür, Weigl dann nochmal in den Zweikampf reinzukommen. Und da war Dortmund dann vielleicht an manchen Stellen ein bisschen zu passiv. Ist jetzt echt extrem schwer zu sagen. Also einerseits haben wir jetzt schon, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet, dass sie relativ hoch standen, aber in diesem zu hoch stehen dann in manchen Szenen einfach auch ein bisschen zu passiv waren. Gleichzeitig hat es Bayern dann aber auch zum Beispiel beim 4 und 5-1 dann extrem gut gemacht, indem sie den BVB ja fast mustergültig ausgekontert haben. Also beide Szenen oder beiden Toren ist eine Abschlussaktion von Dortmund vorausgegangen, was ja eigentlich normalerweise ganz gut ist, weil du ja als Mannschaft dann sagen kannst, nach einer Abschlussaktion dauert das, bis die gegnerische Mannschaft wieder ins Umschaltspiel kommt. Ich kann mich selber wieder staffeln, kann selbst wieder Ordnung aufbauen. Das hat der BVB dann nicht mehr geschafft. Und normalerweise dachte ich zum Beispiel so ein 4-1, da steht ja die BVB-Viererkette auf Höhe der Mittellinie, das kannst du dir gegen Bayern normalerweise nicht erlauben. Ja. Also die sind dann zu clever und können dann den Raum auch mit den schnellen Spielern dann zu schnell ausnutzen. Und das war dann eben, wie gesagt, diese Mischung aus beiden. Also einerseits natürlich diese hohe Mut, irgendwie versuchen, Druck aufzubauen, aber dann nicht in die entscheidenden Zweikämpfe zu kommen, zumindest in einigen Szenen. In anderen Szenen ist es ihnen aber sehr, sehr gut gelungen, gerade bis ja die ersten 30 Minuten, aber auch danach eigentlich. Also deswegen, ich tue mich extrem schwer, dass das Spiel von Dortmund so schlecht zu reden, weil auch dass die gesamte Mannschaft hatte bis zur Vidal-Einwechslung knapp 60-65% der Zweikämpfe gewonnen. Und ansonsten auch ja sich auch selbst Chancen erspielt, also auch nach dem 3-1 waren ja noch Chancen da, für den BVB ins Spiel zurückzukommen. Und deswegen ja, fällt es mir einfach extrem schwer, so viele Fehler beim BVB-Spiel rauszuarbeiten, weil ich eigentlich gar nicht so viele Fehler gesehen habe.
Konstantin, wir haben hier schon mal drüber gesprochen, ob Fußball ein Coaches-Game ist oder ein Players-Game. Muss man jetzt nach dieser Partie einfach auch ganz klar sagen, die individuelle Klasse bei den Bayern ist schlicht und einfach deutlich höher als beim BVB, oder spielst du da nicht ganz mit?
Die erste Elf von beiden Teams sehe ich nicht ganz auf Augenhöhe, aber also der Abstand zwischen beiden besten Startelf sozusagen ist jetzt nicht ganz so groß. Klar haben auf beiden Seiten dann gestern auch Spieler gefehlt. Bayern hätte natürlich einen Robben statt Götze zum Beispiel natürlich auch sehr gut aufbieten können. Bei Dortmund gab es die Abwehrsituation, Schmelzer hat gefehlt, der unheimlich wichtig eigentlich ist, auch für viele Pressing-Aktionen oder auch für, sagen wir so, defensives Stellungsspiel. Das hat natürlich dem BVB nicht unbedingt gut getan. Auch ein Reus in Topform wäre natürlich eine bessere Option gewesen. Also das kann man jetzt nicht komplett vergleichen, aber es war nicht unbedingt nur die individuelle Klasse, die gestern entschieden hat. In meinen Augen sogar gestern war es etwas stärker. Schon auch die taktische Ausrichtung. Wir haben jetzt einzelne Punkte genannt. Klar, Dortmund war jetzt nicht komplett unterlegen oder so, auf keinen Fall. Aber es gab eben doch schon so gewisse strategische Elemente, die man einfach kritisch hinterfragen muss am Ende. Zum Beispiel eben auch, wenn man im Mittelfeld doch relativ dominant phasenweise ist, eben auch, weil man da mit drei Leuten bei anfangs stand. Das ist ganz nett, aber natürlich muss man sich auch überlegen, wie man dann in die höheren Zonen kommt. Das hat eben nicht so funktioniert beispielsweise. Und dann eben auch, wie gesagt, die ganze taktische Situation mit der Abwehrkette. Also da entscheidet dann in meinen Augen natürlich schon die taktische Ausrichtung, ob es jetzt ein Coaches-Game ist, und deswegen, da haben wir ja schon drüber diskutiert, ist irgendwo beides so ein bisschen. Kritisch sehe ich jetzt einfach nur, dass quasi natürlich, es kann nur ein Coaches-Game sein, zumindest partiell, wenn auch die Ideen, die der Trainer hat, in dem im Sinne jetzt auch Tuchel, natürlich auch dann umgesetzt werden. Und da habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, bleiben jetzt einfach noch Fragen übrig, die vielleicht irgendwann noch geklärt werden, aber da bleiben jetzt zumindest Fragezeichen. Ja. Ansonsten ist es dann kein Coaches Game. Also wenn natürlich der Trainer, ja, dessen Anweisungen ins Leere laufen, gut, dann kann man da nichts machen. Andererseits, klar, Pep Guardiola hat natürlich sehr viele Werkzeuge einfach zur Hand. Eben, man stellt dann einfach den halbrechten Verteidiger, stellt man einfach mal ins Zentrum, und der schlägt dann 3-4 Hollywood-Bälle, die präzise hinter die Abwehr fliegen. Das sind natürlich Elemente, oder das sind natürlich Werkzeuge, die wünscht sich jeder Trainer dieser Welt.
Gibt's einen, den wir beim BVB positiv herausheben können? Denk da an den Griechen zum Beispiel.
Also ich würde eher Mani Bender herausheben, der ja noch nicht so etabliert ist in der Innenverteidigung, wo ich aber trotzdem aus BVB-Sicht relativ glücklich bin, dass man jetzt diese Experimente wagt, weil seine Zukunft im defensiven Mittelfeld ist eigentlich nicht vorhanden, weil er spielerisch viel zu schwach ist. Und deshalb finde ich es interessant, dass man es eben versucht, ihn vielleicht zum Innenverteidiger umzubauen. Mhm. Um zu schulen sozusagen, weil er hat eindeutig die Voraussetzung, ein guter Innenverteidiger zu sein. Sogar einer, der dann trotzdem noch saubere Pässe spielen kann. Bei ihm reicht es eben nicht für eine moderne Sechserposition à la Weigel, à la Nuri Sahin, der irgendwann wieder zurückkommt. Deshalb finde ich das gut, und er hat auch noch eine bessere Figur gemacht als Nebenmann Hummels in vielen Aktionen in meinen Augen. Sokratis, solange er in direkten 1-gegen-1-Situationen ist, immer stark eigentlich. Gestern auch nur ganz selten Stellungsfehler gehabt, ein, zweimal falsch rausgerückt, was jetzt bei ihm immer dabei ist, aber gestern nicht so spielentscheidend. Und ansonsten, ich würde noch Julian Weigel nennen, der vielleicht nicht das beste Spiel gemacht hat, aber der trotzdem auch in dieser Partie nicht untergegangen ist und eigentlich auch da noch relativ große Ruhe ausgestrahlt hat und einige sehr überlegte Pässe gespielt hat, was mir trotzdem einfach gefallen hat. Also weil das muss man immer noch in den Kontext setzen, wo steht er, wo ist sein Leistungsstand, wie viel Erfahrung hat er auf diesem Niveau, und da war das trotzdem wieder ein gutes Spiel von ihm.
Ja, Weigl ist auf jeden Fall positiv herauszuheben. Ich habe zwar vorhin gesagt, dass der Blem 3-1 vielleicht ein bisschen zu passiv war und vielleicht den einen oder anderen Szenen auch sich nicht vielleicht das allerletzte Risiko getraut hat. Aber auf der anderen Seite hat Bayern extreme Probleme, selbst ins Gegenpressing zu kommen, und hatte dadurch im Mittelfeld oft ganz, ganz große Probleme. Vor allem Alonso und Lahm, aber auch mit Abstrichen Thiago, haben eigentlich überhaupt gar keinen Zugriff gefunden. Und dass man eigentlich die besten BVB-Momente, wenn Weigl dann im Spielaufbau das Gegenpressing auskontern konnte und dann einen guten öffnenden Ball spielen konnte, dann hatte Dortmund im Regelfall schon mal fast 4 oder 5 Bayern-Spieler überspielt, und ja, mit ein bisschen mehr Konsequenz hätte der BVB aus diesen Szenen sicherlich mehr machen können.
7 Punkte Vorsprung für die Bayern nach 8 Spieltagen. So einen großen Vorsprung hat es seit Einführung der 3-Punkte-Regel noch nie gegeben zu diesem Zeitpunkt. Bayern alles gewonnen, Dortmund 5-1 weggemacht, Wolfsburg 5-1 weggemacht. Christoph war, alle sprechen über die Langeweile in der Bundesliga, aber als Bayern-Fan, glaube ich, kann man mit dieser Saison sehr zufrieden sein. Und das, was du wahrscheinlich am Sonntagabend gesehen hast, das wird dir auch in allen Facetten gefallen haben, denke ich mal.
Ja, klar, also es war vom Ergebnis her war es ein tolles Spiel, wobei irgendwie, also wie gesagt, vom Gefühl her hatte ich zwei sehr, sehr gute Mannschaften, zwei taktisch gleichwertige Mannschaften gesehen, was jetzt einfach sich im Ergebnis vielleicht auch krasser liest, als es dann jetzt vom eigentlichen Spiel her war. Bezogen auf die gesamte Saison läuft es natürlich sehr gut, aber darf jetzt auch nicht ganz vergessen, wir haben jetzt 8 Spieltage gespielt. Bayern hat neben Darmstadt bereits schon 5 Heimspiele gehabt, lag in diesen 8 Spielen auch 3-mal zurück. Gab sicherlich gerade die Spiele gegen Augsburg und Hoffenheim hätten sicherlich anders laufen können. Auch Wolfsburg, wenn sie ein bisschen konsequenter gespielt hätten sicherlich mehr mitnehmen können aus München, außer jetzt 5 Gegentore. Von daher kann ich die ganze Diskussion nicht ganz nachvollziehen, dass die Meisterschaft nicht mehr spannend ist, sondern es ist einfach eine gewisse Momentaufnahme, die sich natürlich für Bayern gut liest. Kann natürlich dann aber auch genauso gut dann wieder umgekehrt laufen, wenn es dann im Frühjahr dann ganz, ganz viele Auswärtsspiele zum Anfang der Saison gibt, dann spielt Bayern noch in Wolfsburg, in Leverkusen und in Dortmund, dann kann dieser Punktevorsprung dann auch ganz schnell wieder aufgebraucht sein.
Ich bin versucht zu sagen, Matthias, bist du's?
schon sehr, sehr zurückhaltend.
Nein, also klar, aktuell läuft es natürlich, gibt es natürlich wenig zu kritisieren, gerade unter dem Aspekt, dass Ribéry und Robben zwei Schlüsselspieler der letzten 5 bis 8 Jahre.
Ja, das ist auch Wahnsinn, dass man die eigentlich gar nicht vermisst, also gar nicht so wirklich. Ja.
Genau, die nicht
vermisst. Also nicht auffällt, also vermissen, klar, jetzt vor allem, wenn man es mit den Bayern hält, sowieso, aber dass es nicht auffällt, dass
sie Schweinsteiger fehlt, dass Bartstuber fehlt, dass es... Ja. Dass Dante dann noch abgegeben wird, das sind natürlich alles solche Aspekte, die dann eigentlich nicht daraus schlussfolgern lassen, dass es jetzt einen absoluten Startrekord gibt. Aber wie gesagt, das sind halt einige Punkte, die halt einfach auch ganz glücklich zusammengelaufen sind.
Um dieses Spiel abzuschließen, noch ganz kurz eure Meinungen zu den zwei, also einer kritischen Schiedsrichterentscheidung, einer halbkritischen. Der Zweikampf Alaba gegen Aubameyang in der 4. Gelb statt Rot und dann auch noch die Elfmetersituation Mkhitaryan gegen Thiago. Christopher, ganz kurz, beides korrekt entschieden aus deiner Sicht?
Ja, beides korrekt entschieden. Bei der ersten Szene würde ich jetzt noch nicht sagen, dass Aubameyang da eine klare Torchance hat. Alaba ist zwar letzter Mann, aber der Ball ist noch hoch in der Luft. Es ist zudem noch ein bisschen seitlich, also es ist jetzt nicht ganz klar, ob es jetzt wirklich eine glasklare Torchance daraus entstanden wäre. Von daher gelb okay. Ja, und der Elfmeter war für mich eigentlich relativ unstrittig. Mkhitaryan geht da ziemlich naiv hin, bietet Thiago dann den Fuß an und Thiago nimmt es halt dankend an, wobei also eigentlich eher grober Fehler von Mkhitaryan war an der Stelle.
Konstantin?
Ja, also bei der ersten Szene, da gehe ich d'accord mit dem Schiedsrichter. Der Ball war so weit in der Luft, dass dass man da nicht von einer klaren Torschance reden kann. Den Elfmeter finde ich immer, finde ich ein bisschen, finde ich nicht jetzt diesen Elfmeter einzeln, aber ich finde diese Aktionen im Strafraum, wo dann doch die Leute zu leicht fallen, ja, prägt mittlerweile den Fußball. Will jetzt auch nicht das auf die einzelne Szene ummünzen, aber ich sehe das immer kritisch. Egal welcher Spieler es ist, egal welche Aktion, da gab es diese Saison schon einige. Mir fallen Fußballer zu leicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir fallen Fußballer einfach zu leicht. Selbst, ich rede jetzt ja nicht mal davon, wenn es in einer hohen Geschwindigkeit ist, in dem Fall war es ja nicht mal so gewesen. Da hat ja Thiago schon abgestoppt gehabt. Das war ja quasi die Bewegung dann von Mkhitaryan war gegenläufig. Wie gesagt, das ist nicht nur beim Herumschubsen der Fußballer, wo auch jeder so leicht fällt, dass ich immer sage, die sollten sich nie in irgendeine Kneipenschlägerei begegnen, weil da liegen die ja sofort auf dem Boden. Naja, aber jetzt mal ernsthaft. Mir fallen da manchmal die Spieler zu leicht, aber klar, natürlich, nach den Regelauslegungen, die einfach angewendet werden, war es ein Elfmeter, also so gesehen. Jo.
Ja, also da würde ich jetzt auch zustimmen. Das ist halt immer, man weiß nicht genau, ob es halt nur wie hart der Kontakt war, ob es jetzt nur ein leichter Wischer war oder halt wirklich da auch ein klarer Aufprall da war. Auf jeden Fall macht Thiago deutlich mehr draus, als es wirklich war. Gut, das zu dieser Partie. Ihr hört den Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter unter @cc_Eckner zu finden. Und mit Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter @ramc. Alle Infos zum Vorcheck gibt es entweder unter meinem Twitter-Handle @fetzi6 oder unter www.checkpot.fm oder unter facebook.de/der Vorcheck oder ihr holt euch einfach den Vorcheck mit eurem Podcatcher und hört dann Woche für Woche am Montag immer, was wir zur Bundesliga zu sagen haben. Es hat noch ein paar andere Partien gegeben an diesem 8. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Der Vollständigkeit halber die Ergebnisse. Darmstadt gegen Mainz 2:3, Gladbach gegen Wolfsburg 2:0, Hannover gegen Werder 1:0, Hertha BSC gegen HSV 3:0, Hoffenheim Stuttgart 2:2, Ingolstadt gegen Frankfurt 2:0, Schalke Köln 0:3, Leverkusen Augsburg 1:1, also schon ein paar Überraschungen dabei. Hertha BSC ist 4., Köln 5., Ingolstadt 6. und Stuttgart immer noch Tabellenletzter, Augsburg hängt hinten drin, Hoffenheim hängt drin, hinten drin, Gladbach befreit sich langsam ein bisschen als 13. Gibt es irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt zu diesen anderen Partien oder können wir schon zurückblicken auf das erste Saisonviertel?
Kann man irgendwo nachschlagen, wie hoch die Einschaltquoten von Leverkusen gegen Augsburg im Einzelspiel waren?
Ja, die werden richtig gemessen, aber es müssen mindestens 5.000 Zuschauer sein.
Nee, ich wollte jetzt nur wissen, wo man es nachlesen kann. Mhm. Also ich weiß, dass die gemessen werden, aber ich wusste jetzt nicht, ob das zugängliche Daten sind oder ob das jetzt irgendwie nur dann für interne Erhebungen ist. Aber das würde mich einfach mal interessieren.
Hat
niemand das Spiel gesehen, außer die Zuschauer im Stadion.
Ja, auch ganz komische Ansetzung. Klar, Schalke, Dortmund, Leverkusen, alle international gespielt. Die Bayern natürlich auch, darf man nicht vergessen.
Ja, aber das waren die Europa League.
Genau, die Europa League. Schalke, Dortmund, Augsburg, so ist es, waren die Europa League Mannschaften, genau. Die deswegen alle am Sonntag, muss so sein. Aber dann hätte ich jetzt auch irgendwie die Verteilung anders gemacht.
Ja, eine Mini-Konferenz eben zwischen Schalke, Köln und Leverkusen, Augsburg wäre ja irgendwie dann doch sinnvoller gewesen, weil das sind Spiele auf Augenhöhe sozusagen. Und also wenn du gegen so ein Spiel angehen möchtest wie Bayern, Dortmund, dann das kannst du eigentlich vergessen.
Ja, die Leverkusen-Fans werden es wahrscheinlich auch geschaut haben, dann im Einzelstream und die Augsburg-Fans. Ich finde es ja ganz witzig. Ich war mal im Stadion in München, kennt ihr das? Wart ihr schon mal? Im Stadion in der Schleißheimer Straße.
Ja.
Also eine Fußballkneipe. Wer es nicht kennt, wer noch nicht dort war und mal in München ist, sehr zu empfehlen. Und der Chef war ja, der KSC-Fan ist der, glaube ich, der aktuelle. Und ich habe da mal Bayern-Leverkusen damals absolutes Topspiel geschaut und ich fand es total witzig, dass irgendwie so eine Gruppe von 20 oder 25 Jungs und Mädels dann gleichzeitig das KSC-Spiel oder halb gleichzeitig das KSC-Spiel sich angeschaut haben und da total fasziniert waren. Und dann irgendwie noch, war das glaube ich zweite Liga damals und dann noch die Nachberichterstattung und gleichzeitig lief aber Bayern gegen Leverkusen. Also es gibt die Leute, die halt dann einfach ihren Verein sehen wollen. Aber klar, wird da sicherlich Bayern, Dortmund die bessere Einschaltquote gehabt haben. Gut, Wir ziehen ein Fazit nach den ersten 8 Spieltagen dieser Saison. Wir machen das folgendermaßen. Wir schauen uns ein paar Mannschaften an, die überzeugt haben, ein paar, die enttäuscht haben. Schauen uns ein paar Spieler an, die vielleicht positiv überrascht haben. Und haben natürlich dann auch unsere allseits beliebten Kategorien Zungenschnalzer und Kopfschüttler des ersten Saisonviertels. Wir beginnen aber mit der Mannschaft, nennt mir bitte eine jeweils, die euch besonders positiv überrascht hat, Konstantin.
Da nenne ich FC Ingolstadt als die Mannschaft, die mich am positivsten überrascht hat in dieser in diesem Vierteljahr, wenn man so möchte, oder an diesen acht Spieltagen. In ein Viertel der Saison ist fast rum jetzt. Und ja, ich muss sagen, viele Mannschaften haben mich eher enttäuscht, aber bei Ingolstadt war ich eigentlich doch überrascht. Ich hatte sie an sich schwächer eingeschätzt, weil ich da, ihr System ist eigentlich doch bekannt aus der letzten Saison und man müsste das da eigentlich wissen. Und dadurch sind sie vielleicht etwas zu ausrechenbar dann und vielleicht auch offensiv nicht durchschlagskräftig genug, aber sie führen eigentlich das fort, was sie schon letzte Saison vor allem auch in der letzten Hinrunde angedeutet haben, eben viele knapper zu Null Ergebnisse, viele 1-0s, 1-1. Und deshalb finde ich das eigentlich sehr, sehr erstaunlich, dass Ralf Hasenhüttl da mit eigentlich unveränderten Kader dann, zumindest mit einer fast unveränderten Startelf, dann seine Mannschaft da in die erste Bundesliga führt und dann auch dort weiterhin so gute Leistungen abrufen lässt.
Als Taktikexperte wünscht man sich wahrscheinlich genau das, was Ingolstadt macht von dem Aufsteiger, oder? Und nicht das, was Darmstadt macht, sondern wirklich mit einer Spielidee kommen und dann damit auch zu überzeugen.
Willst du damit jetzt andeuten, dass Dirk Schuster keine Spielidee hat?
Ja, nein, aber mit dieser Spielidee, die, denke ich mal, euch Fußballästheten, ich schmeiß euch alle in einen Topf, besser gefällt als die von Darmstadt. Klar, Darmstadt hat eine Spielidee.
Also wenn es um Fußballästhetik geht, würde ich jetzt Ingolstadt auch nicht so hochhängen, denn das ist auch viel Pressing-Fußball mit langen Bällen im Aufbau und mit viel unsauberen Gegenpressing. Aber wie gesagt, man muss natürlich den Kader sehen, man muss auch sehen, wo sie herkommen. Man muss einfach das alles mit in die Waagschale werfen. Und wie angedeutet, also die Startaufstellung hat Spieler drin, die natürlich sehr talentiert sind, Pascal Groß zum Beispiel, aber hat natürlich auch Spieler wie Levels, Suttner, Ruger, also auch Spieler, wo man nicht unbedingt geglaubt hat, dass die vielleicht nochmal in die erste Bundesliga kommen oder auch mal in die erste Bundesliga kommen. Aber trotzdem schafft man es eben mit dem nicht ganz so hochwertigen Spielermaterial dann viele etablierte Bundesligisten auszuspielen, vielleicht mit taktischen Ideen zu überraschen, wobei das natürlich auch etwas auf die Schwäche einiger Bundesligisten hindeutet, dass sie nicht in der Lage sind, eigentlich das Spiel von Ingolstadt zu lesen. Denn wie gesagt, man überrascht an sich eigentlich nicht, wenn man allein die letzte Saison verfolgt. Das sah genauso aus wie diese Saison. Da muss man natürlich dann schon hinterfragen, wie dann die Vorbereitung auf die Spiele gegen Ingolstadt ist. Aber gut, trotzdem, man muss ja Ralf Hasenhüttl und seiner Mannschaft deshalb nichts absprechen.
Brauchen dieses Mal 2 Tore, um zu gewinnen. 2-0 gegen Eintracht Frankfurt. Bisschen mehr Effektivität wäre schön. Sonst wird das nichts mit der Champions League. 6 Tore geschossen, 14 Punkte geholt. 6-6 Tore. 14 Punkte, das ist schon sehr faszinierend, wie wenig Tore die für ihre Siege brauchen. Christopher, deine Mannschaft des ersten Saisonviertels, also nicht die Mannschaft des ersten Saisonviertels, wird wahrscheinlich der FC Bayern München sein, aber die positivste Überraschung.
Dann nehme ich Hertha BSC. Für mich waren die vor der Saison eigentlich ein klarer Abstiegskandidat. So, ja, ich habe sie irgendwie so zwischen Platz 14 bis 17 verortet, haben sich aber... Ja, haben dann noch überraschend gut eingekauft mit Dibisevic, der jetzt schon 4 Tore geschossen hat, überzeugend durch ihre Heimstärke. Wir hatten ja irgendwann schon mal drüber gesprochen, ich war beim Heimspiel gegen Werder. Das war das einzige Spiel, was sie nicht gewonnen haben. Ansonsten haben sie 3 Siege, 1 Unentschieden zu Hause geholt. Ganz, ganz ähnlich zu Ingolstadt einfach. Sie profitieren aktuell von der überragenden defensiven Stabilität, 8 Gegentore. Stehen halt in ihrem 4-4-2 relativ sicher. Lustenberger überzeugt, dann Weise auch als Neuzugang vielleicht auch noch zu erwähnen, der auf jeden Fall relativ viel Druck von den Flügelpositionen ausbringt, teilweise als Verteidiger, teilweise als rechter Außen. Das passt schon ganz gut zusammen an den Stellen und ja, das reicht halt dann aktuell in dieser Bundesliga aus, um im oberen Mittelfeld mitzuspielen oder zumindest, sagen wir es mal so, so viele Punkte zu holen, dass es nach einem Viertel der Saison so aussehen wird, als hätte Hertha mit dem Abstieg nichts zu tun.
Champions League Platz 4 momentan, also Champions League Qualifikationsplatz, aber bei Hertha BSC habe ich mich auch extrem getäuscht. Also die hatte ich, glaube ich, in der Tabelle, die ich vor der Saison einmal so ein bisschen aus der Hüfte rausgeschossen getippt habe. Ja, ich glaube sogar auf 17 oder 18, ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ja, wie gesagt, sie haben sich gefühlt personell eigentlich nicht verstärkt.
Ja, ja.
Anscheinend greift es halt dann doch ganz gut. Also Weiser scheint ein Glücksgriff zu sein, dann Ibisevic, der jetzt den Sturm halt dann nochmal deutlich belebt hat. Das war vielleicht am Anfang der Saison jetzt vielleicht so ein bisschen das Problem, dass sie die Tore dann auch nicht geschossen haben. Ja, wie gesagt, das passt halt dann echt ganz gut. Und ja, ansonsten Pal Dardai scheint das ganz gut im Griff zu haben. Und Hertha spitzt sich halt die Siege, von daher meine Mannschaft.
Hertha BSC und der FC Ingolstadt, die positiven Überraschungen, dann die negativen Überraschungen. Auch da bitte jeweils eine Mannschaft und so ein bisschen die Gründe vielleicht auch dafür, warum es nicht so läuft. Konstantin.
Dann nehme ich alle Teams außer Bayern, Dortmund, Darmstadt, Köln und Hertha. Nein. negative Überraschung, ich glaube, ich hätte vor 2 Wochen noch gesagt, natürlich Borussia Mönchengladbach. Aber die haben sich ja gefangen unter André Schubert, dem neuen Heilsbringer der Fohlen. Deshalb nehme ich VfB Stuttgart. Die hatte ich schon trotz der Probleme, die erwartbar waren mit der Verpflichtung von Zorniger, die einfach schon aus seinen vorhergehenden Stationen beziehungsweise aus seiner vorhergehenden Station bei Leipzig bekannt waren. Trotz dessen hatte ich gedacht, dass Stuttgart jetzt mit dem System einfach mindestens ins obere Mittelfeld vordringt. Weil das Spielermaterial ist ja nicht schlecht und das war in den letzten Jahren auch nicht schlecht, aber da hatte man natürlich auch irgendwie kein richtiges Konzept. Jetzt kam der sogenannte Konzept- oder Systemtrainer und man steht ganz hinten drin.
Tabellenletzter mit einem Sieg, nur 4 Punkten, ja, 11-19 Tore. Also die meisten Gegentore auch kassiert. Die Gründe dafür haben wir unter anderem genannt, als wir uns dem VfB Stuttgart ein bisschen genauer angeschaut haben, vor 2-3 Wochen war es, glaube ich. Christopher, deine negative Überraschung in diesem ersten Viertel der Saison?
Da muss ich ganz klar Wolfsburg nennen, die für mich dann doch schon ein Stück weit abfallen. Jetzt schon 12 Punkte hinter Bayern, vor der Saison als Mitfavorit um die Meisterschaft, für die Meisterschaft gehandelt. Da gab es aus meiner Sicht wahrscheinlich zu viele personelle Veränderungen. De Bruyne weg, was sicherlich finanziell verständlich war unter gewissen Gesichtspunkten. Dann vielleicht noch dazu noch Perisic abgegeben. Das war dann vielleicht irgendwie dann doch des Guten so viel. Beide zusammen waren halt dann doch irgendwie knapp an gefühlt zumindest jedem Tor der Wolfsburg in der letzten Saison beteiligt. Auch wenn es nicht ganz so war, aber die doch schon erheblichen Erfolgsgarant einfach gebracht haben für die Mannschaft von Hecking. Ansonsten, ja, fehlt mir bei Hecking dann auch ein Stück weit dann vielleicht auch ein bisschen die Weiterentwicklung, gerade gegen Mannschaften, die jetzt auch nicht selbst das Spiel machen wollen. Also die Spiele gegen Hannover, Ingolstadt, Köln wurden alle nicht gewonnen. Das sind halt dann eigentlich, ja, wenn du dann oben mitspielen willst, sind das eigentlich Spiele, die du gewinnen musst. Dann war noch dieses Spiel gegen Frankfurt, der Saisonauftakt, das war auch nur so ein Ach und Krach 2-1 gegen wirklich damals noch sehr, sehr schlechte Frankfurter. Hinzu kommt, glaube ich, was mir auch ziemlich negativ auffällt, ist, dass das Hecking nicht schafft, die Neuzugänge, die geholt wurden, irgendwie passabel ins System zu integrieren. Kruse zum Beispiel, irgendwie jetzt schon knapp 700 Spielminuten in der Bundesliga, erst eine Torvorlage, wirkt dann doch schon ziemlich abgekapselt von dem gesamten Offensivspiel der Wolfsburger. Draxler als Ersatz kann auch noch nicht zumindest nur phasenweise an die Momente von De Bruyne anknüpfen. Jetzt sind, glaube ich, 2 Vorlagen, aber hat im Schnitt halt dann doch schon deutlich weniger als De Bruyne. Gleichzeitig dann irgendwie auch noch, ja, Schürrle, der schon im Winter der letzten Saison gekommen ist für relativ viel Geld, wo es Hecking einfach nicht schafft, ihn vernünftig einzusetzen, weil er ist halt einfach nicht der Flankenspieler, den Wolfsburg halt da gerne hätte auf dieser Position oder wo er dann eingesetzt wird, um dann Flanken in die Mitte zu schlagen. Das kann halt Schürrle nicht. Und ja, da fehlt mir so ein bisschen an der Kaderplanung, für die Alofs ja eigentlich immer so ein bisschen, zumindest zu Werder Zeiten gelobt wurde, dass das irgendwie so ein bisschen nach hinten losgegangen, der ganze Schuss. Und demzufolge mit den ganzen taktischen Schwächen, die sich daran auch noch zusätzlich ergeben haben, jetzt nur noch ein Platz im Mittelfeld. Deswegen ein Schwachpunkt auf meiner Seite.
Der Tabellenneunte VfL Wolfsburg, amtierender Pokalsieger und Vizemeister, aber immerhin noch bester Nordclub. Können wir mal angeschaut. Wolfsburg 9, HSV 11, Werder 14, Hannover 17. Wolfsburg und Hannover packen wir in den Norden, oder? Würde ich schon sagen. Keiner hat als positive Überraschung den HSV, der auf Platz 11 steht. Frei von allen Sorgen. 5 Punkte weg vom Relegationsplatz. Naja, okay. Gut, passt. Also Stuttgart und Wolfsburg, die negativen Überraschungen bei den Mannschaften. Und dann schauen wir auch noch ein bisschen auf die Spieler. Und da würde mich auch interessieren, ob ihr einen rausheben könnt, der euch besonders gut gefallen hat in diesem ersten Saisonviertel. Vielleicht auch einen, mit dem man gar nicht so gerechnet hat, der also auch positiv überrascht. Konstantin.
Ja, mit dem Spieler musste man eigentlich schon Raum Zeit rechnen, aber es ist dann trotzdem eine Überraschung an sich, weil er immer wieder so ein bisschen abgeschrieben wurde, vielleicht auch aufgrund von körperlichen Defiziten, und zwar ist Yunus Malli von Mainz 05, der ja schon immer mal so ein bisschen verschrien wurde als Glaskörper, aber der sich relativ oft verletzt hat oder vielleicht nicht dem, sagen wir, den harten Zweikämpfen dann vielleicht gewachsen war, aber spielerisch einfach ein herausragender Spieler, und das hat er jetzt in diesen ersten 8 Spielen eindrucksvoll, sehr, sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ein Zehner so moderner Prägung, einer, der viel übers Dribbling kommt, viel über seine Beweglichkeit, Agilität, weniger vielleicht der absolute Stratege ist, aber das wird ja auch von so einem Zehner nicht mehr verlangt, deswegen hat man ja auch zum Beispiel auch Frei oder Latza dann bei Mainz, aber einer, der trotz allem im Zehnerraum viele schwindlig spielen kann und viele gute Ideen hat, einen sehr guten Abschluss auch. Und es freut mich auch einfach, dass jetzt Malli da sein Potenzial langsam ausschöpft und einfach auch seine Kritiker widerlegt, die vielleicht ihn so ein bisschen abgesprungen haben, dass er die körperlichen Voraussetzungen für erste Bundesliga hat.
Christopher?
Ich nehme Anthony Modest von Köln. Ich hatte vorher so ein bisschen geschwankt, ob ich Köln oder Hertha als Überraschung nehme, da ich Köln ein bisschen weiter oben gesehen habe. In meiner imaginären Tabelle im Kopf hatte ich mich dann für die Hertha entschieden. Und ja, muss aber hier an dieser Stelle Modest loben, der in Hoffenheim oder aus Hoffenheim kam, dort immer so ein bisschen als Chancentod verschrien war und der eigentlich jetzt in Köln noch für Köln eigentlich auch ein Glücksgriff war, unter dem Gesichtspunkt, dass Uca für relativ kleines Geld den Verein verlassen hat, der schon im Aufstiegsjahr beziehungsweise jetzt auch im ersten Jahr in der Bundesliga schon relativ wichtig war für die Spielweise von Köln. Den konnte man eigentlich nicht nur gleichwertig, sondern besser ersetzen, zumindest aktuell nach der aktuellen Quote. Jetzt in 8 Ligaspielen schon 6 Tore, 4 Assists, ist auf jeden Fall eine der Eckpfeiler im Kölner Spielsystem. Hinzu kommt, dass er noch über 50% seiner Zweikämpfe gewinnt. Gibt es eigentlich nicht viel zu kritisieren. Ist auch, glaube ich, der beste nicht Bayern und nicht Dortmund-Spieler in der Scorerliste, von daher auf jeden Fall eine positive Überraschung.
Wunderbar. Dann haben wir die Kölner auch noch mit abgehakt, denn die sind ja als 5. sicherlich auch eine positive Überraschung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so sehr ich mich bei Hertha BSC getäuscht habe, so sehr habe ich auch damit gerechnet, dass die Kölner zumindest in der oberen Hälfte oder vielleicht sogar im oberen Drittel handeln. Also da ist die Überraschung für mich auch nicht ganz so groß. Oder bei weit nicht so groß wie bei Hertha BSC. Wunderbar, positive Überraschung, negative Überraschung bei den Mannschaften. Positive Überraschung oder so eine Art MVP oder Special MVP des ersten Saisonviertels. Haben wir alles. Und dann kommen jetzt natürlich noch unsere Kategorien. Unsung Hero lassen wir jetzt mal weg. Aber wir haben natürlich den Zungenschnalzer des ersten Saisonviertels und den Kopfschüttler des ersten Saisonviertels. Kann beides eine Aktion sein, ein Spielzug, ein Tor beim Zungenschnalzer, egal, ihr habt euch eh was rausgesucht, Konstantin. Was ist dein Zungenschnalzer des ersten Saisonviertels?
Da ich den Tipp des Kollegen schon kenne oder die an
nicht verraten!
Die Wahl des Kollegen.
Nicht verraten!
Habe ich mir was anderes überlegt. Ich nehme Julian Weigel und seine Abgeklärtheit im zentralen Mittelfeld von Borussia Dortmund. Einfach, das hat wir jetzt ja auch schon in vorherigen Ausgaben dann des Öfteren andiskutiert, wie er das Spiel prägt. Und es ist einfach in meinen Augen erstens eine Überraschung natürlich und zweitens auch einfach die Spielweise begeistert. Er wurde auch schon, glaube ich, vom Kicker und von der Süddeutschen dann zum neuen Franz Beckenbauer geschrieben. Manche vergleichen ihn mit Sergio Busquets. Ist alles Schmorn. Aber vor allem jetzt ist ja der neue Beckenbauer ist ja jetzt Boateng, deshalb kann das ja nicht mehr Weigel sein. Muss sich ja dann langsam mal einigen. Wie gesagt, man sollte da natürlich jetzt nicht in solche komischen Vergleiche verfallen, aber Weigel hat schon angedeutet, dass da noch sehr, sehr viel möglich ist mit ihm auch noch. Da ist auch noch viel Potenzial nach oben oder beziehungsweise noch viel Spielraum nach oben in meinen Augen, wo man ihn noch etwas schulen kann und dann vielleicht auch noch, wenn er noch etwas mutiger wird in manchen Aktionen, und auch sein Passspiel bietet noch viel Potenzial, wo er vielleicht noch spielbestimmter werden kann, aber das war trotzdem auch jetzt schon die ersten 8 Spiele, sagen wir die ersten 7 Spiele gestern, ansatzweise auch, war es natürlich schon relativ herausragend. Und auch solche Auftritte wie gegen Krasnodar, das erste Gruppenspiel von Dortmund, da war er auf der Bank aufgrund von Rotation und kam dann, ich glaube in der 60. Minute oder so in dem Zeitraum kam er dann auf den Platz und spielt dann auch nochmal über 60 Pässe und bestimmt eigentlich, oder zieht nochmal das Spiel an sich und bestimmt den ganzen Rhythmus der Dortmunder Angriffe. Die haben ja dann am Ende noch den Sieg eingetütet, ganz zum Schluss. Also das hat schon gezeigt, welche Stellung er aktuell hat. Und da muss ich auch ein Nuri Sahin, der ja noch länger verletzt sein wird, beziehungsweise jetzt in der Reha ist oder langsam Aufbautraining, der muss sich da auch warm anziehen, um da seinen Platz in der Mannschaft wieder zurückzuholen.
Christopher, dein Zungenschnalzer des ersten Saisonviertels.
Ich habe mich, jetzt hat es Konstantin ja schon so ein bisschen vorweggenommen, mich für das Tor von Robert Lewandowski entschieden zum 5:1 gegen Wolfsburg. Also wer es nicht mehr ganz vom geistigen Auge hat. Götze setzt sich da auf der rechten Position durch, schlägt so eine Flanke eigentlich so halb, ja, aus dem Halbfeld direkt auf die 16-Meter-Kante. Lewandowski steigt hoch und haut den Seitverzieher in den linken oberen Winkel rein. Ich habe mich deshalb für das Tor entschieden, weil er so ein bisschen sinnbildlich dafür steht, wie Lewandowski aktuell das Spiel der Bayern prägt. Und zwar generiert er in der aktuellen Saisonphase, auch im Vergleich zur letzten Saison oder zu seinen BVB-Jahren, mehr Abschlüsse. Also ist er wesentlich mehr Torschüssen beteiligt, trifft auch häufiger das Tor. Das heißt, also die Anzahl oder die Qualität der Chancen ist auch da. Und gleichzeitig vergibt er nicht so viele hundertprozentige Möglichkeiten, wie er es jetzt, ja, oder was vielleicht einer so seiner ganz wenigen Kritikpunkte ist. Und das Tor unterstreicht das eigentlich am eindrucksvollsten, deswegen Robert Lewandowski.
Das 5. und gegen Wolfsburg und das genau 8 Minuten 59 nach dem ersten. Wunderschöner Seitfallzieher von Robert Lewandowski. Das also die Zungenschnalzer des ersten Saisonviertels. Wenig überraschend. Einmal einer vom Tabellenzweiten und einmal einer vom Tabellenersten. Und dann haben wir aber auch noch den Kopfschüttler des ersten Saisonviertels. Christopher, darfst du anfangen.
Da muss ich die Chancenverwertung von Stuttgart nennen. Und zwar habe ich vor dem Spiel oder vor unserem Podcast nochmal nachgeschaut, wie viele Chancen sich eigentlich Stuttgart erspielt hat. Und da ist mir aufgefallen, dass Stuttgart aktuell 3 Chancen weniger kreiert hat als der FC Bayern, die ja irgendwie 28 Tore erzielt haben. Und Stuttgart mit der fast ähnlichen Anzahl an Chancen kommt nur auf 11 Toren. Und Konstantin hat ja, glaube ich, schon ganz gut herausgearbeitet, dass es zudem noch relativ viele defensive Probleme gibt, was unterm Strich ja zum 18. Tabellenplatz führt. Aber ein Teil ist natürlich die Defensive, andererseits auch die ganz, ganz vielen Chancen. Ich glaube, negativer Höhepunkt, wir erinnern uns alle noch dran, war das Spiel gegen Schalke, als man ja bestimmt locker 5-6 Tore hätte machen müssen.
Da habe ich auch vor kurzem eine Statistik gelesen. Ralf Fährmann damals mit 9 Paraden, das ist Saisonrekord zusammen mit Zieler. Hannover 96, auch gegen Stuttgart, also das unterstreicht die ganze Geschichte nochmal. Gut, und dann haben wir noch den Kopfschüttler des ersten Saisonviertels, beziehungsweise weniger gut für den VfB Stuttgart natürlich, den Kopfschüttler des ersten Saisonviertels von Konstantin Eckner.
Dann würde ich den Kampf um die Meisterschaft einfach nehmen, beziehungsweise soll jetzt kein Abgesang auf die Bundesliga sein, die Bundesliga ist nicht tot, aber in meinen Augen in einem komatösen Zustand nach dem gestrigen Spiel, denn die Meisterschaft ist quasi entschieden. Bayern hat Wolfsburg geschlagen, hat Leverkusen geschlagen, hat Dortmund geschlagen, hat 7 Punkte Vorsprung nach 8 Spieltagen, gewinnt jedes Spiel, ist meilenweit schon voraus und es wird sich auch nicht unbedingt ändern, denn die anderen werden Punkte lassen, Bayern wahrscheinlich nicht. Ich hatte vor dieser Saison schon befürchtet, dass Bayern vielleicht sogar noch eher die Meisterschaft feiern wird. Daran haben viele nicht geglaubt, denn es müsste ja mal eine Schwächephase kommen und daran glaube ich im Moment einfach nicht mehr. Bayern München ist finanziell meilenweit voraus, aber macht auch jetzt eigentlich keine dumme Entscheidung mehr. Das war vielleicht mal der Fall so in den 2000ern teilweise, wo man auch natürlich finanziell überlegen war, nicht so stark wie heute, aber wo man dann auch vom Management her nicht immer die klügsten Entscheidungen getroffen hat, vielleicht auch mal die Trainer nicht unbedingt immer so gepasst haben. Aber jetzt ist es einfach so, bestes Management. Man hat den Mahner, Sommer, man hat den Welttrainer Guardiola und man hat ein Festgeldkonto, womit man die ganze Allianz Arena füllen kann. Jetzt ist es so, das soll keine Kritik an Bayern München sein, überhaupt nicht. Warum sollte man Kritik an jemanden üben, der so dominant ist? Ich meine, Unternehmen in der Weltwirtschaft zum Beispiel streben ja nach Monopolen. Monopol ist ja eigentlich das, was ein Weltunternehmen gern möchte. Aber die Bundesliga ist an sich insgesamt ein Entertainment-Produkt. Damit können sich vielleicht viele nicht anfreunden, aber Profisport, vor allem auf dem Niveau, ist nun mal Entertainment. Und der Bundesliga geht es eigentlich darum, Inlandsvermarktung, Auslandsvermarktung. Man möchte Geld generieren, man möchte TV-Rechte verkaufen. Rummenigge spricht davon, dass man vielleicht einen zweiten TV-Partner in Deutschland haben möchte, wie eben die Engländer mit BT Sports und Sky, dass man da prozentual die Pakete verkauft. Und man möchte im Ausland immer mehr Geld generieren, damit man international wettbewerbsfähig bleibt. In meinen Augen ist das utopisch, wenn die Bundesliga nicht spannender wird. Wie möchte man das Produkt Bundesliga verkaufen, wenn es keinen Kampf um die Meisterschaft gibt? Die Engländer können den größten Mist zusammenspielen, aber die Premier League hat 4, 5 Meisterschaftskandidaten. Auch in Spanien, Barcelona, Real Madrid, die spielen diese Saison nicht unbedingt herausragend. Aber da ist eine spannende Meisterschaft da, da gibt es Atletico, da gibt es andere Herausforderer, die sind relativ punktgleich oder gleich auf. In der Bundesliga unmöglich, Bayern dominiert alles. Man kann natürlich versuchen, jetzt von der DFL und von den PR-Abteilungen natürlich den Abstiegskampf als spannend zu verkaufen. Man kann noch versuchen, den Kampf um den 4. Platz als spannend zu verkaufen. Aber am Ende geht es vor allem um diese Schale und die ist jetzt quasi schon vergeben an Bayern. Das kann man denen nicht zum Vorwurf machen. Man kann es aber in meinen Augen fast auch nicht den anderen Mannschaften zum Vorwurf machen, denn beispielsweise Dortmund holt fast das Maximale raus. Auch Teams wie Leverkusen möchte ich eigentlich keinen Vorwurf machen. Die holen auch viel raus. Klar gibt es natürlich da immer mal ein paar Fehler, aber an sich kann man denen nicht den riesengroßen Vorwurf machen. Es ist einfach so, es ist eine Zweiklassengesellschaft, vielleicht eine Dreiklassengesellschaft. Es gibt noch Teams wie Darmstadt, die natürlich noch weiter unten sind. Aber es wird für die Bundesliga schwer, wenn sich da nichts ändert. Da gibt es auch keine Reformen. Da müssen einfach, weiß nicht, vielleicht auf der einen Seite von Bayern schwache Entscheidungen, auf der anderen Seite vielleicht herausragende, überragende Entscheidungen von anderen Vereinen getroffen werden, damit dann die Clubs wieder näher aneinander rücken. Andernfalls wird die Bundesliga langweilig bleiben und dann wird man auch in die Tonne gucken bei den nächsten Auslands- und Inlandsvermarktungsauktionen, denn dann wird nicht das Geld generiert, was man sich gerne hofft. Und deshalb das Entertainment-Produkt Bundesliga durchlebt eine schwere Zeit und das ist der Kopfschüttler nach 8 Spieltagen.
Ein sehr, 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 sehr langes Kopfschüttel von Konstantin Eckner macht die ganze Geschichte aber auch ein bisschen rund. Deswegen passt's. Vielen Dank an Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter zu finden unter @cc_Eckner und an Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter @ramc. Ich bin dort @fetzi6. Das war der Fortcheck. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rollen.
Fortcheck, der Sportpodcast.